Ja, einen schönen guten Morgen. Das war also jetzt die Einleitung zu einem auf den ersten Blick vielleicht nicht jeden ganz vertrauten Abschnitt. Wir haben hier die Berufung des Propheten Jesaja, und obwohl in Kapitel 6 ist es eigentlich der Beginn seines Dienstes und eine Frage: Wann wurde Rom gegründet? Ja, ich höre da so diesen Merkspruch, so wie 333 bei Issus Keilerei. Lernten wir noch in Zeiten, wo es weniger Ideologie gab und noch mehr Fakten? 753 kroch Rom aus dem Ei, hat man damals gelernt. Aber warum stelle ich die Frage? Man nimmt generell an, in der Chronologie, das ist das Jahr 753 vor Christus gewesen, das Jahr, in dem der König Usia starb. Also kann man sich also von daher merken. Und es hat schon eine interessante Bewandtnis. Und der Prophet hier also in Verbindung mit dem Tempel, er sieht die Herrlichkeit des Herrn und sieht diese Seraphim, die werden nur hier erwähnt. Und Folgendes noch: Warum steht das hier in dem Jahr, als der König Usia starb? Nun, die Bibel ist also in die Geschichte hineingeflochten. Was im Sichtbaren sich abspielt, das kann man überprüfen. Das war ja auch das Thema von gestern Abend. Wie Gott der Herr der Geschichte ist, immer wieder sagt, so wahr ich lebe und so weiter. Und der Handelnde, und es steht im zweiten Petrusbrief, wir haben desto fester das prophetische Wort, also ein Wort, das sich erfüllt. Und hier, da rufen diese Seraphim, heilig, 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 dreimal. Wir sehen da auch schon die Vorschattung dessen, was man damals noch nicht wissen konnte, die Mehrpersonenhaftigkeit Gottes. Aber auch viele Fromme, die haben zum Teil ein Gottesbild wie im Islam, ein unitarisches. Und es gibt auch messianische Juden, Juden, die also an Jesus glauben als Messias, aber ihn nicht als Gott sehen. Hatte ich kürzlich gerade auch wieder Gespräch, eine bekannte Figur ist Alice Naumhof, die lehnt die Trinität massiv ab und hat schon manchen aus unserem Hintergrund zu ihrem unitarischen Gottesbild umgekrempelt. Und da sieht man auch die Wahrhaftigkeit der Bibel. Wir lesen Matthäus 28, wo der Herr die Jünger zum Ölberg holt, nach Galiläa, und da heißt es, sie fielen vor ihm nieder, beteten an, etliche aber zweifelten. Warum? Für einen Juden jemanden anzubeten, der sichtbar in Gestalt vor ihnen stand, das war eine unwahrscheinliche Hemmschwelle. Und die Bibel ist eben kein Mythos, sondern sie ist wahrhaftig und sagt ganz klar, etliche zweifelten. Der Grund, warum ich das noch erwähne, für mich ist die Trinität, soweit man natürlich das überhaupt ausloten kann, man stößt da schon an Grenzen, aber auch vom Intellektuellen eigentlich die einzig vernünftige Lösung. Und der Vers, der eigentlich die Zeugen Jehovas mit ihrem unitarischen Gottesbild, dass Gott also nur eine Person ist, und die Bibel lehrt einen Gott, aber mehrere Personen in der Gottheit, das ist 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Liebe hat immer ein Gegenüber. Und wenn Jesus geschaffen ist, und die Zeugen Jehovas, sie zitieren da Offenbarung 3, Vers 14, da sagt der Herr in den Sendschreiben an Laodicea, da sagt er, da ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier bitte, da steht es, er ist der Anfang. Nun, im Griech steht der Arche, das heißt die Quelle, der Ursprung. Das ist die Quelle, durch die alles geschaffen wurde. Und wenn Gott tatsächlich also Jesus in dem Sinne geschaffen hat, wie es in diesen Kreisen geglaubt wird, dann gab es eine Zeit, wo er kein Gegenüber hatte. Und eigentlich ist das die Ewigkeit. Denn wie lang der Zeitlauf auch im Sichtbaren sein mag, geschaffen sein mag, das Raumzeitliche geht ja parallel, es ist im Vergleich zur Ewigkeit eben auch nur ein kleines Spektrum. Mit wem hat er dann kommuniziert? Welches Gegenüber hatte er? Und wir haben einen verkrüppelten Gott. Das ist das Problem der Moslems. Und es gibt dann auch keine Freiheit der Kommunikation. Und in dem Sinne auch Liebe schon gar nicht. Und Kommunikation in Freiheit in dem Sinne sind da nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist das für mich ein wunderbares Konzept, wo der Herr sagt, du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Liebe also immer ein Gegenüber. Und der Gott der Bibel hatte seit Anbeginn der Welt ein Gegenüber. Und Kommunikation und von daher auch eine echte Freiheit. Habe ich da zu viel Unruhe reingebracht, oder? Und deswegen lasset uns den Menschen schaffen ein Bild, das uns gleicht. Und da ist Freiheit und hierin ist der Menschenbild Gottes geschaffen. Er hat Gegenüber, er hat Kommunikation und er hat die Fähigkeit der Liebe. Wie es im ersten Johannesbrief heißt, dass Gott Liebe ist und darum sollen auch wir die Brüder lieben und unser Leben lassen. Und dort, wo der Geist Gottes sich zurückzieht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, wo die Gesellschaft erkaltet. Die Vereinsamung, da kommt dann der Mangel an Kommunikation. Dann kommt Vereinsamung und statt Liebe Misstrauen, Hass und statt Freiheit immer mehr Angst. Und man hat es ja ganz offen gesehen in den Ländern des Bolschewismus, statt Freiheit der eiserne Vorhang. Und es war in Porto Alegre vor 2 Jahren, glaube ich, da lernten wir einen kennen, der hat uns ein Zeugnis gegeben in der Baptistengemeinde in Porto Alegre, als ehemaliges Hamas-Mitglied. Und er erzählt, er kam durch ein Irrtum in eine Baptistengemeinde hinein, dort in Brasilien, oder war es in Argentinien sogar. Und da sah es erstmal Menschen, die fröhlich sind, die unbeschwert sind und die sich herzlich lieb haben. Und das hat den so umgehauen, denn er kannte als Moslem, gerade auch in diesem System dieser religiösen Gruppen, nur Angst, Kontrolle, Hass. Das ist die Welt ohne den Geist Gottes. Und dadurch wurde der gläubig. Also uns wird angedeutet, hier schon die Trinität, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Nochmals, für mich ist das entscheidende Konzept, Gott ist Liebe, Liebe ist per Definition immer mit einem Gegenüber. Ich meine, brauche ich ja nicht groß erklären, wenn ich sage, ich habe die wahre Liebe gefunden, wie heißt sie, Alexander Seibel. Und das bewirkt totale Vereinsamung. Ein sich drehen um sich und letztlich auch ein Dahinvegetieren in Frustration und Einsamkeit. Und das wahre Leben, das erfüllte Leben ist immer auch in Hingabe für den Nächsten. Und das geht letztlich nur, wenn wir den wahren Gott kennenlernen. Und heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, aller Lande sind seiner Ehre voll. Und das ist ein merkwürdiger Kontrast, denn liebe Freunde, wie starb der König Uzzia? Er starb aussätzig. Er war ein großer König, er tat, was dem Herrn wohlgefiel und der Herr segnete ihn und er wurde immer berühmter und was er tat, das gelang ihm und er häufte Reichtum an und baute Jerusalem mächtig aus. Und wie gesagt, er war dort, wo Rom einmal stehen sollte, Tiber, ein Sumpfland, ein gewaltiger König und dann erhob er sich. Und dann wollte er räuchern, wollte in den Tempel des Herrn gehen und räuchern. Er war einer der ersten Gleichsteller, das, was ja heute geschieht. die Gleichmacherei, die Antidiskriminierung. Denn, liebe Freunde, das ist doch diskriminierend. Warum soll nur solche vom Stamme Levi dem Herrn dienen können und nicht auch vom Stamme Juda oder vom Stamme Sebulon? Da gibt's doch auch sicher prächtige und begabte Leute, die das sicher besser gekonnt hätten als mancher vom Stamme Levi. Aber Gott hat gesagt, nein. Und dann nimmt er das Räuchergefäß, geht in den Tempel und er bricht der Aussatz aus seiner Stirn aus. Also das ist dieser Kontrast, heilig, heilig, heilig. Das Jahr, in dem der König Osia starb, dieser Mann starb aussätzig und dann war er ein Aussätziger und er war isoliert. Und bitte versteht das nicht falsch und hier darf ich das sagen, es gibt gewisse Orte, wenn man das sagt, da muss man sich warm anziehen. Aber so sehr alle Menschen vor Gott gleich sind, Gott hat Unterschiede gemacht. Und so sehr sie gleichwertig sind, sind sie doch nicht gleichartig. Und Gott hat der Frau das Lehr- und Leitungsamt untersagt. Auch wenn die Welt sich nicht mehr daran kümmert und daran hält und das fröhlich auch in unseren Kreisen immer mehr ausgehebelt wird und man ist dann frauenfeindlich und so weiter. Und das Ergebnis ist, man wird aussätzig. Man wird zwar vielleicht noch herumgereicht als geistliches Vorbild, aber in Gottes Augen sieht das anders aus. Und Gott bekennt sich nicht dazu. Und nochmals, der König Osia war ein begnadeter Mann. Und es gibt sicher Frauen, die können besser predigen als manches Mannsbild, davon bin ich überzeugt. Aber Gott autorisiert es nicht. Das wird jetzt alles ausgehobelt, liebe Freunde. Das ist dieses Projekt der Antidiskriminierung. Dahinter steht ein diabolischer Plan. Die Endstation von dieser Antidiskriminierung ist Offenbarung 13. Dass jeder Mensch dieselbe Nummer bekommt, sie werden alle gleichgestellt, es gibt keinen Unterschied mehr. Gott gibt jeden einen Namen, und zwar jeden einen anderen Namen. Ein Name ist Person. Es gibt im Hebräischen keinen Ausdruck für Person. Person ist ein lateinisches Wort, das kommt von der Personare, durchtönen, von der Maske, der Schauspieler. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das heißt, das bist du, das ist dein Wesen. Und Gott gibt jeden einen anderen Namen. Und der Gegenspieler gibt jeden eine Nummer und jeden dieselbe. Er macht sie alle gleich. Das ist dann die Endstation. Und dann ist niemand mehr diskriminiert. Wir sind alle gleichgestellt und endgültig in der Zwangsjacke Luzifers. Das ist auch das Programm der EU. Die absolute Gleichstellung. Und in dem Moment, wo eine Frau klagen kann und sagen, ich bin diskriminiert, kommt vom Europäischen Gerichtshof spätestens der Erlass muss ausgehebelt werden. Und es gab keinen Aufschrei, ich bin aber jetzt in einer anderen Spur, ist also nicht mein Thema. Es gab keinen Aufschrei, als Frauen geklagt haben, dass sie bei der Bundeswehr nicht mit der Waffe dienen dürfen. Und da hat der Europäische Gerichtshof das deutsche Grundgesetz ausgehebelt, dass der Frau untersagt hat, den Dienst mit der Waffe. Und hätte man merken müssen, wer zieht da eigentlich die Strippen? Und das ist ja wieder alle Vernunft. Das sind ein paar psychopathische Gestalten. Welche Frau möchte schon gerne mit einem Schießprügel rumlaufen? Und da gibt es aber ein paar, die sind irgendwo defekt und die müssen gleichgestellt werden. Und dann wird immer mit diesem Votum der Minderheitsrechte das andere platt gemacht. Also er sieht den Herrn. Und hier erschallt der Ruf, heilig, 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 und es ist alles erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt kommt das Entscheidende, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Er erkennt Gott. Und erkennt sofort sich. Das ist jetzt das Entscheidende. Es gibt keine Menschenerkenntnis ohne Gotteserkenntnis. Er sieht die Heiligkeit des Herrn und er ruft sofort, ich bin unrein. Und jeder Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt Und so ein noch so fromm, ein Mann wie Hiob, er erkennt sofort, wie er aussieht und wird in Sack und Asche Buße tun. Und es ist die große Gefahr und Möglichkeit, dass auch wir als Fromme, mich eingeschlossen, uns etwas vormachen. In einer frommen Scheinwelt leben. Liebe Freunde, wir leben in einer Zeit, wo man systematisch die Wirklichkeit mit der Fantasie verwechselt. Da gibt es ja Second Life. Und da sagen einem die Leute ganz offen, wir tauchen in die Computerwelt ab, weil, und da wurde ein brutales Wort gebraucht, das ich hier nicht wiederholen möchte, die Wirklichkeit ist eben, man kam dieses Schimpfwort, und diese Welt des Computers, diese Scheinwelt, diese digitale Scheinwelt, die ist eben viel, viel faszinierender. Und womöglich habe ich das sogar schon hier mal vorgelesen, das habe ich mir natürlich schon bewusst ausgeschnitten, als eine Meldung war in unserer Tageszeitung, kommt euch das bekannt vor, Briten halten Hitler für eine Erfindung. Habe ich das schon hier mal? Gut, das ist natürlich so typische reißerische Überschrift. Also so viele sind doch noch nicht so massiv gehirnamputiert. Da war ja doch die ältere Generation in den Krieg verstrickt. Aber 11% aller Briten halten Adolf Hitler einer Umfrage zufolge für eine Erfindung. 9% glauben, dass auch Winston Churchill nie existiert hat. Den Mussolini halten 33% für eine Erfindung. Dagegen sind 57% davon überzeugt, dass die englische Sagengestalt König Artus wirklich gelebt hat. Jetzt schreiben die hier, den Ergebnissen zufolge haben viele Briten, Klammer auf, EU-Bürger füge ich hinzu, Klammer zu, zunehmend Schwierigkeiten, Hollywood-Fiction und Wirklichkeit auseinanderzuhalten. So glauben mehr als 60% der Befragten, es habe die Schlacht von Helms Klamm aus dem Fantasy-Epos Herr der Ringe wirklich gegeben. So, und in diese Scheinwelt, wo die Menschen immer mehr Fantasie und Wirklichkeit verwechseln, kommt jetzt die Botschaft der Wahrheit. Und der Vorhang wird immer dicker, der sie zudeckt. Wenn man früher den Leuten sagt, du bist schuldig, du bist Sünder, dann waren die irgendwie betroffen. Heute, was soll das? Ja, gegen womöglich eine Anzeige, haben sie diskriminiert. Und da ist es nötig, dass wir uns dem Herrn neu stellen. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann rufen wir und sei es noch so fromm gewesen, wehe mir, ich vergehe. Wir müssen neu erkennen, die Heiligkeit Gottes, das muss ich mir auch sagen. Und wenn man etwas beobachten kann, auch in der Christenheit, die Furcht Gottes ist weg. Mit Gott wird umgegangen wie mit einem Kumpel. Man hat sich einen Kuschel-Jesus zurechtgebastelt. Da sagte der, darf ich das sagen, der Thorsten Hebel bei den Jesus-Haus-Verkündigung. Und er hat manch Gutes gesagt. Ich bin eigens hingegangen, habe versucht, als Teenager dort aufzutauchen mit Perücke. Und so, das ist jetzt ein Witz, nicht? Also, bin also schon offen hingegangen, hat schon gemerkt, dass ich nicht mehr Teenager bin. Und da hat er manch Gutes gesagt. Und dann in seinem Wunsch, die Leute da zu gewinnen, wenn du wüsstest, mit welcher Zärtlichkeit, ich zitiere wörtlich, er sich nach dir und deinem Leben sehnt, Gott ist in dich verliebt. Ja, liebe Freunde, da haben wir so einen Kuschel-Jesus. Und wenn dann Verfolgung beginnt, dann fallen wir in ein großes Loch. Das ist nämlich mit der Zärtlichkeit vorbei. Und ihr habt ja das mitbekommen, was da am 16. April in der Osttürkei in Malatya passiert ist, wo man diese drei Zeugen unseres Herrn da grausam umgebracht hat. Und da kommt der Ruf her, warum hast du nicht früher eingegriffen? Was war da los? Das ist kein zärtlicher Gott. Und all die, die da jetzt da so einen Kuschel-Jesus haben und sich für den entschieden haben und so weiter, und auch bei Verkündigern gibt es eine Art Schizophrenie, die stehen auf der Kanzel und reden fromme Worte, und hinter den Kulissen spielen sich ganz andere Dinge ab. Wir müssen neu erkennen, die Heiligkeit Gottes, dann rufen wir wehe mir. Und wir erkennen sofort, wie diese Generation aussieht. Ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Er erkennt Gott, er erkennt sich, er weiß sofort, wie die Situation aussieht. Und Leute, wenn mir Gläubige sagen, Und ich habe den eschatologischen Pessimismus. Entschuldigt dieses schreckliche Ungeheuer von Fremdwort. Was heißt das auf gut Deutsch? Also ich habe keine positive Zukunftserwartung. Von der Schrift her sieht es nicht so rosig aus. Ja, wenn man das denen sagt, das gab es schon immer. Und da weiß ich sofort, ja, das können unsere Geschwister sein, aber sie sind nicht vom Wort Gottes her geprägt, sondern vom Zeitgeist. Denn wir erleben Dinge, die gab es noch nie. Man hat zum Beispiel nie in der Christenheit verkündigt, dass man sich selber lieben soll. Das beginnt erst mit Trubisch, 1973, seinem Büchlein Liebe dich selbst. In Erfüllung von 2. Timotheus 3, Vers 2, wo Paulus sagt, in den letzten Tagen, Vers 1, werden gräuliche Zeiten kommen. Und dann steht dort nicht, wie Luther sagt, sie werden viel von sich halten, sondern wörtlich viel autos, sich selbst lieben. Machen noch eine Tugend daraus. Ja, ich muss ja lernen, mich selber zu lieben. Und dann kann ich den Nächsten lieben. Und dann kriegen wir einen Nachhilfekurs in Eigenliebe. Damit haben wir ja solche Probleme von Natur aus. Ja, nicht. Klar. Und dann können wir den Nächsten lieben. Alles auf den Kopf gestellt. Und liebe Freunde, es gab natürlich immer Homosexualität. Das kann man ja schon nachlesen in 1. Mose 18 und 19. Aber dass man die Homosexualität der Heterosexualität gleichstellt, das gab es noch nie in der Kulturgeschichte der Menschheit. Und jetzt haben sie in London im Oberhaus den Equality Act verabschiedet. Den Gleichheitsakt. Und 20 Mitarbeiter oder Angestellte von Standesämtern und so weiter sind schon entlassen worden, weil sie mit ihrem Gewissen das nicht vereinbaren konnten, erst dass man Homosexuelle traut und dass man dann auch adoptionswilligen Pärchen Kinder gibt, nämlich auch homosexuellen Pärchen. Wird alles jetzt gnadenlos durchgesetzt. Bis dahin, es wird dieses Schwulenrecht über alle religiöse Meinungsfreiheit übergestülpt, dass man nicht mehr lernen darf, auch nicht mehr in christlichen Schulen, dass Homosexualität falsch ist. Das gab es noch nie. Gab es noch nie. Wehe mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und was sich abspielt, liebe Freunde, durch die Computerwelt, man schätzt, dass da schon über 1 Million internetabhängig sind bei solchen Computerspielen, wo man sich gar nicht sieht, aber über den Computer vernetzt ist und diese World of Warcraft, die es da gibt, wo sie dann stundenlang anstehen, um die neueste Version zu bekommen und manche nicht mehr vom Computer wegkommen und jetzt blenden sie dann schon nach Stunden ein, so eine Ermahnung, du hast jetzt schon, das weiß ja der Computer genau, 6 Stunden hinter dem Computer verbracht, was immer der Zeitraum ist, mach doch mal eine Pause. Und wenn dann die Wirklichkeit Gottes einbricht, das ist dann gewöhnlich ein Schock. Also, das ist der biblische Weg, man erkennt Gott. Es geschieht heute über das Kreuz von Golgatha, wo Gott sozusagen diese Decke wegnimmt. Man erkennt sich, man erkennt den Nächsten. Wir haben die genau umgekehrte Entwicklung. Bei der Verleugnung des Petrus, schaut Lukas 22, Vers 56 und 57, da verleugnet er den Herrn. Da sah ihn eine Magd beim Feuer sitzen und sah genau auf ihn und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnet, sprach, Weib, ich kenne ihn nicht. Unseren Herrn, kenne ihn nicht. Was redest du da? Dann er verleugnet sich, Vers 58, und über eine kleine Weile sah er einen anderen und sprach, du bist auch der in einer. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Also erst man lehnt Gott ab, man verleugnet den Herrn, dann man verleugnet sich, man weiß dann selber auch nicht mehr, wer man ist, man wird wie ein Blatt im Winde, und dann Vers 60, er verleugnet den Nächsten. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Also man verleugnet den Herrn, man weiß dann selber nicht mehr, wer ist, man verleugnet seinen Nächsten. So sieht's heute aus. Und dann wundert man sich, dass da von mal eine Korruptionsaffäre nach der anderen ans Licht kommt. Ja, so ist der Mensch. Allmählich dämmert es. Jetzt geht die Saat der 68er, der Selbstverwirklichung, auf. Muss dich um dich selber kümmern. Und da reißen sie immer mehr an sich und da wird betrogen und da wird bestochen und da ist Korruption. Und da haben wir jetzt Siemens und Philips und auf einmal tut sich ein Abgrund nach den anderen auf. Ja, liebe Freunde, so ist der Mensch. Da gibt es noch viel mehr Sonderkonten. Man muss absolut naiv sein, anzunehmen, dass so etwas sich nicht einstellt. Also hier der biblische Weg, erkennt Gott, erkennt sich, erkennt seine Umwelt, seinen Nächsten, seine Generation. Und hier das Umgekehrte. Er verleugnet Gott, er weiß dann selber nicht mehr, wer er ist und auch was er tut. Und dann leben sie in einer Scheinwelt, ich habe mir nichts vorzuwerfen und so weiter. Und verleugnet seinen Nächsten. Und jetzt sehen wir die Reinigung. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hat eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und das sieht man, hier wird angedeutet eigentlich, er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, mit sind deine Lippen berührt. Eine glühende Kohle, es deutet an, es ist diese Reinigung schmerzhaft. Es kostet einen Preis. Es ist verbunden mit einem Feuer des Gerichts. Vielleicht noch einen Satz, nicht der Petrus zu dieser Verleugnung des Petrus. Das ist für mich immer wieder neu bewegend, weil letztlich sind wir auch so wie Petrus und haben auch unseren Herrn vielleicht nicht so expresses Verbes, aber durch unser Verhalten oder durch andere Dinge im Prinzip verleugnet. Und verleugnen heißt ja, man wendet jemanden, den man verleugnet, ihm den Rücken zu. Und es heißt ja dann nach dieser dritten Verleugnung und der Hahn kräht und da heißt es, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist dann die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Das sind die schönsten Stunden im Leben eines Menschen. Da ist Freude im Himmel. Und das ist Gnade eigentlich dargestellt in nicht zu überbietender Weise. Und er wandte sich um und blickte Petrus an. Der Herr hätte sich jetzt abwenden können. Und das ist die Gnade Gottes. Obwohl das geschehen ist, wandte er sich um und blickte ihn an. Und das wird dann seine Erfüllung haben bei der Wiederkunft unseres Herrn, bei der Errettung dieses Überrests, von dem Paulus sagt, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwendet das gottlose Wesen von Jakob. Sacharja 12, Vers 10, über das Haus David. Und die Bürger Jerusalems, das ist eine dieser acht Verheißungen über die Ausgießung des Geistes über Israel. Über das Haus Davids und die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und werden weinen, wie man weint, um den einzig geborenen Sohn. Und werden zutiefst betrübt sein. Das ist Gnade Gottes. Das bewirkt der Geist Gottes, dass er diese Decke wegnimmt, dass er uns sich zuwendet. Und dann sehen wir ihn. Und dann zerbricht der Mensch. Niemand kann leben, der mich sieht. Wenn Gott geschaut wird, dann zerbricht der Mensch. Dann wird er ein anderer. Dann wird er verändern. Dann wird er gereinigt. Dann wird er diese neue Schöpfung. Also das ist das hohe Lied der Gnade Gottes. Er wird jetzt angerührt. Und jetzt hört er die Stimme des Herrn, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Auch hier mal wieder die Dreieinigkeit. Heilig, heilig, heilig. Wie gesagt, das konnte man damals nicht auflösen. Da merkte man, es gibt da jemanden, der ist Gott gleich und doch von Gott getrennt. Aber wer ist das? Wir wissen das heute durch die Offenbarung des Neuen Testaments, des Neuen Bundes. Wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Herr, bin ich, sende mich. Und in dem Moment, wo ein Mensch, also Gott erkennt, von Gott neu gemacht wird, dann möchte er ein Bote des Herrn werden. Und jetzt kriegt er einen schrecklichen Auftrag. Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und erkennet's nicht. Verstocke das Herz dieses Volkes, lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, ja, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Und jetzt kann man fragen, ist denn Gott ein willkürlicher Gott? Er ist ja der rettende Gott. Wir glauben nochmal, so sehr Gott Unterschiede gemacht hat und seine Schöpfungsordnung auch in der Erlösung in manchen Bereichen eben nicht aufhebt. Ich kann jetzt nicht sagen, also jetzt extrem gesprochen, wie es auch manchmal passiert ist, als schwärmerische Entwicklung in der Kirchengeschichte, dass dann Leute nackt herumgelaufen sind. Ja, wir können werden wie vom Sündenfall und da gab es das nicht. Versteht ihr, dass da ist, gewisse Dinge sind nicht aufgehoben. So sehr, also Gott Ordnungen gesetzt hat und eben nicht gleichgestellt hat, so sehr glauben wir, dass Gott alle Menschen liebt und Jesus für alle Menschen gestorben ist. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Es gibt Leute, die sagen, Jesus starb nur für die Auserwählten. Und nein, in meiner Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Also hierin sind wir alle gleich, hierin ist Gott einmalig. Und was soll jetzt diese Botschaft, verstocke ihr Herz, dass sie sich nicht bekehren, dass sie verloren gehen. Hat denn Gott Freude daran? Nein, ich glaube den Gott, der sagt, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Und er hat es ja so wunderbar bewiesen am Kreuz von Golgatha. Und diese Stelle wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Und dann sieht man auch den heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Warum das dann zum Beispiel in Matthäus 13 zitiert wird? Weil der Herr wirkt ganz offen unter seinem Volk. Und er tut die Wunder, die nach eigener, willkürlicher, rabbinischer Lehre, das wäre jetzt ein Thema für sich, nur der Messias wirken kann. Es gab Wunder nach rabbinischer Lehre, die konnte jeder wirken, und Wunder, die konnte nur der Messias wirken. Drei messianische Wunder zur Zeit Jesu. Und genau die hat er getan. Und er hat immer wieder weitergewirkt und die Pharisäer widersprechen. Und in Matthäus 12 haben wir dann den siebten Widerspruch und dann sagt er, es ist vorbei. Ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Und dann steht in Matthäus 13 genau dieser Vers, verstocke das Herz dieses Volkes, lass ihr Augen blind werden, dass sie nicht sehen, ihre Ohren taub, dass sie nicht hören. Und der Herr ändert ab Matthäus 13 seine Verkündigung auf einer vierfachen Basis. Und hier also dann der Bruch, dann ist es mit Israel vorbei und er wendet sich den Nationen zu. Also hier steht ein heilsgeschichtlicher Rahmen, so sehr, liebe Freunde, es in Europa, besonders in der EU, immer schwieriger wird zu verkündigen und langsam dann auch gefährlich wird zu verkündigen, wenn man sagt, die Menschen sind schuldig vor Gott, habe ich ja diskriminiert, also das geht ja nicht. Und dass Ehebruch womöglich Sünde ist und Schuld vor Gott, also das kann man nun doch nicht sagen. Und was mit Homosexualität läuft, haben wir ja schon erwähnt. Es wird schwierig hier. Gott wendet sich ganz anderen Völkern zu. Die haben oft einen unglaublichen Hunger, man berichtet solche Dinge in China. Da ist ein Hunger nach dem Worte Gottes, das können wir uns gar nicht vorstellen. Da hat uns ein Missionar gesagt, wenn man dort 3 Stunden predigt, dann fragen die Chinesen, ob man sich nicht vorbereitet hat. Macht euch auf einiges gefasst. Wir wollen ja, also unsere ganz, das wird ein Räucheropfer, fürchte ich, ja, wenn die da mit dem im Backofen da mit Zeitplanung einprogrammiert wurde. Und worüber man wenig wahrnimmt, es läuft jetzt unter der Oberfläche in der muslimischen Welt ein ungeheurer Hunger nach einem Gott der Liebe. Es hat Patrick Johnson, dieser Missionsexperte, er hat an der FTA erzählt von einer Perserin, die kam durch Khomeini zum Glauben. Ja, da ist man schon irgendwie, und fragend, man hat doch nicht gehört, dass Khomeini ein Evangelist sei. Wie kam die durch den zum Glauben? Und sie sagte, als im Fernsehen das Gesicht dieses Mannes sah, es war so voll Hass, da wusste sie, der Islam kann nicht die Antwort sein. Und seit diesem 11. September ist ein Suchen. Und da ist eine Offenheit. Und die saugen Worte, an die wir uns gewöhnt haben, ganz anders auf. Und da habe ich dieses Zeugnis gelesen von diesem Mark Gabriel, der Mann, der dieses Buch geschrieben hat, Islam und Terrorismus. Und als er die Bergpredigt las, er war Professor an der Elite-Universität in Kairo, dieser Al-Azhar, für islamische Geschichte und für den Koran. Und dann hat er aufgezeigt, wie der Koran widersprüchlich ist. Er hatte mal im Professorenkollegium so eine Frage mal geäußert. Sofort hat ihn einer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Also da ging es wirklich Wortwechsel, Schlagwechsel, Kugelwechsel. Diese dreiphasige Gesprächsführung fast. Und dann wurde er gefangen genommen und so weiter. Und der Mann wurde depressiv. Er wusste, es muss einen Gott geben. Das war für ihn kein Thema. Aber wo ist die Antwort? Und durch viele Stationen, wir kürzen jetzt ab, kriegt er ein neues Testament in der Hand. Er schlägt es auf bei Matthäus. Ist ja auch das erste Buch des Neuen Testaments. Er kommt in die Bergpredigt. Und er sagt, ich wusste, ich stehe vor dem Lehrer des Universums. Das absolute Gegenteil von dem Koran. Wo es das Wort Liebe nicht gibt. Und Friede eigentlich auch nicht. Also nicht, dass Gott parteiisch ist, er wirbt um uns, aber er weiß dann auch, ab einem gewissen Punkt ist es vorbei. Und wir lesen ja im Buch der Sprüche, weil ich die ganze Zeit rief und ihr nicht hören wolltet, will auch ich nicht mehr hören, wenn ihr rufen werdet. Es gibt ein zu spät und ich will lachen, wenn über euch kommt, was ihr fürchtet. Also dieses Hinausschieben einer Bekehrung und dann will ich ja dann noch Gelegenheit haben, das ist gefährlich. Was anderes ist es, wenn jemand noch nie vorher das Evangelium gehört hat und am Sterbelage es vernimmt. Der nimmt es oft wie ein Ertrinkender. Den Strohhalm ergreifend saugt er das auf. Aber wenn wir es wissen und wir schieben es hinaus, dann wird es gefährlich. Dann gibt es das Phänomen der Verstockung. Und liebe Freunde, das steht eben auch in der Bibel, dass Gott am Ende der Tage ihnen kräftige Irrtümer schicken wird, dass sie glauben der Lüge. Er redet nicht von der großen Erweckung, sondern kräftige Irrtümer. Und wir leben in der Zeit der Geisterausgießung. Und deswegen glauben die Leute all diesen Unsinn und können die Wahrheit immer weniger ertragen. Wie lange, bis die Städte Wüste sein werden? Und, liebe Freunde, der Herr wird dieses Volk weit wegtun und bis das Land sehr verlassen sein wird. Nun, die erste Erfüllung war die Wegführung unter den Babyloniern. Und der Herr wird es abermals verheeren, aber das Volk, das dann tatsächlich diese Weissagung in letzter Konsequenz erfüllt hat, das tritt genau zu dem Zeitpunkt der Berufung des Jesajas auf die Bühne der Weltgeschichte, die Römer. Und die haben dann nach dem ersten jüdischen Krieg, der 70 nach Christus zu Ende ging, und dann entscheidend nach dem zweiten jüdischen Krieg gegen die Römer, der 135 nach Christus zu Ende ging, wir haben es gestern ja kurz erwähnt, die Juden weltweit zerstreut und das Land verheert und es blieb nichts mehr übrig. Und abermals ein erster, ein zweiter Krieg. Das ist also heilsgeschichtlich hochinteressant, dass zur Berufung dieser Zeit des Jesaja genau dieses Volk in Erscheinung tritt, das dann diese Prophezeiung erfüllt, in die Tat umsetzt. Das ist der heilsgeschichtliche Zusammenhang und, liebe Freunde, jetzt haben wir ein Problem. Wen hat Jesaja gesehen? Also ein Problem, das für euch keines ist, das ich da hier jetzt hineinlege. Das ist eine Stelle, damit kann man einen Zeugen Jehovas auch schwer ins Schleudern bringen. Schaut, es heißt in Johannes Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns verkündigt oder offenbart. Niemand hat Gott jemals gesehen. Ja, was war damit hier sein? Was ist denn mit Hiob? Ich habe von dir bis jetzt nur mit Hörensagen vernommen, nun aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen, darum erkläre ich mich schuldig und tue Buße in Sack und Asche. Das ist die logische Folge. Jeder Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, haben es schon vorher erwähnt, ich bin schuldig. Kann noch so fromm gelebt haben. Er wird rufen, wehe mir. Was machen wir jetzt mit der Aussage des Johannes? Abraham, der Herr erschien, 1. Mose 18, der Herr erschien, da steht Yahweh, erschien dem Abraham in Hain Mamre. Und das hat einmal so jemanden bewegt, das war im 19. Jahrhundert in den USA, das berichtet Torre, dass, oder war es am Anfang des 20. Jahrhunderts, dass der eigens den Torre aufgesucht hat. Wie ist denn das zu erklären? Denn im Alten Testament steht doch, und jetzt steht das so. Und die Antwort ist unser Herr. Liebe Freunde, ich kann sagen, niemand hat jemals seinen Hinterkopf gesehen. Geht nicht. Aber wir haben viele Techniken entwickelt mit Spiegel und so weiter, dass wir, aber ich schaue da nicht mehr so gerne hinein, weil da sehe ich meinen Heiligenschein immer Randbemerkung größer werden. Das hat einmal ein Bruder in Brasilien augenzwinkernd gesagt, so ein kleinerer Mann und so mit Alopecia totalis, also auf Deutsch totale Glatze. Er sagt, ja, wenn wir einen Heiler finden, der hat ja keinen Mangel in Brasilien, der uns die Haare wieder nachwachsen lässt, vielleicht ändern wir dann doch noch unsere Theologie. Also da seht ihr wieder die Eitelkeit der Männer. Randbemerkung. Wer wurde tatsächlich geschaut? Direkt kann man Gott nicht sehen. Aber der gesehen wurde, da gibt uns Johannes die Antwort. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn. Andere Lesarten sagen, der eingeborene Gott, der in den Vater Schoß war, hat ihn offenbart. Und jetzt schlagen wir auf Johannes 12. Da heißt es in Vers 37, und ob er wohl solche Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Johannes 12, Vers 37, damit erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt uns am Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Jetzt zitiert er Jesaja 53, Vers 1, laut moderner Theologie Deutero-Jesaja, das weiß aber Johannes nicht und unser Herr auch nicht, das wissen nur die deutschen Theologen und andere Theologen. Und darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagt abermals, und jetzt zitiert er aus dem ersten Jesaja, also ersten nach dieser Vorstellung, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit den Herzen vernehmen und sich bekehren und ich ihnen hülfe. Jetzt schaut, solches sagte Jesaja, der seine Herrlichkeit sah und redete von ihm, von Jesus. Bezieht das direkt auf unseren Herrn, der damals noch nicht Jesus hieß. Den Namen bekam er erst bei der Menschwerdung. Auf die zweite Person der Gottheit. Kein Mensch hat Gott jemals geschaut. Alle Erscheinungen Gottes im alten Bund ist immer unser präinkarnierter Herr. Und ich weiß, wie dadurch ein Jude zum Glauben kam. Der las 2. Mose 33. Und da heißt es in Vers 9, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund redet. Und dann sagt in demselben Kapitel in Vers 20 Gott zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und da hat sich gedacht, Moment einmal, Gott ist doch allmächtig, der widerspricht sich doch nicht. Und hier steht in Vers 9, er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht und dann Vers 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Mit wem hat der Mose geredet? Und dann merkt er, da muss jemand sein, der ist Gott gleich und ist doch von Gott getrennt. Und genauso ist der Prolog des Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also von Gott getrennt, und das Wort ist Gott. Das ist die Antwort. Und hier, das Volk erkannte nicht, und so ist man blind für die Heiligkeit Gottes. Und jetzt steht hier in Jesaja 6 bei der Berufung des Jesaja, und das ist der Ausblick, mit dem machen wir Schluss. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das steht praktisch als Überschrift. Und vorher und danach, richtiger gesagt, der Herr wird das Volk weit wegtun und es wird leer und es wird wüst und Gegenteil. Und da haben wir eben diesen Heilsplan schon zusammengefasst. Es wird dies geschehen. Und da haben wir auch dann gleich dieses andere Ereignis mit hineingenommen, nämlich das zweite Kommen unseres Herrn. Wir lesen ja genau das gleiche, fast identisch in Offenbarung 4, Vers 8. Johannes ist im Thronsaal Gottes, ein jeglicher der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Nochmal, der Name Seraphim steht nur bei Jesaja 6. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Wie geschieht das, dass alle Lande seiner Ehre voll werden? Er wird kommen. Er wird wiederkommen, der Herr der Herrlichkeit. Und möge es der Herr schenken, dass wir diese Zuversicht haben, dass wir diese Gewissheit in unseren Herzen haben, die sich dann rühmt, wieder das Gericht, und so steht es auch im ersten Johannesbrief, und das ist dann diese Zuversicht, die wir haben dürfen, dass wir keine Furcht mehr haben müssen vor dem Gericht Gottes, weil wir mit Gott versöhnt sind, weil wir uns aber hoffentlich auch wahrhaftig Gott gestellt haben. Wir dürfen Gott alles sagen. Liebe Freunde, ich bekenne es hier, ich sage Gott öfters, Herr, du weißt, ich mag nicht beten. Kann nicht beten. Was macht man jetzt? Ich kann mir manchmal vor wie ein Leiermann. Ich habe ja gewisse Gebetsanliegen und so weiter und die wiederhole ich schon, versuche täglich, aber manchmal komme ich mir vor wie ein Leiermann und das kann ich Gott sagen. Und dann geschieht das Wunderbare, wenn ich es ihm so sage, einfach wahrhaftig bin. So wie ein Aussätziger, wie ein Blinder, ja nicht versucht hat, sich selber zu heilen. Der hat nicht gesagt, Herr, ich werde jetzt versuchen, diesen Aussatz irgendwie wegzukriegen, sondern er merkte, ich kann das nicht, aber hier ist die Quelle. Er muss mich anrühren. Und wenn man mit Gott wahrhaftig ist, dann rührt er einen geistlich an, so wie er sagt, geh hin und sei geheilt und sei rein und so weiter. Und dann auf einmal ist es möglich. Dann hilft er. Und dann geschieht eigentlich dieser vor diesem Thron der Gnade, diese Befreiung, weil man mit Gott wahrhaftig ist, der sowieso alle Dinge weiß. Und das ist die einzige Voraussetzung, die er möchte, dass wir mit ihm wahrhaftig sind. Das war ja auch das Thema von vorgestern Abend, wo der Herr zweimal fragt, antwortet mir. Und sie war nicht wahrhaftig. Und dann schwieg er. Also lasst uns wahrhaftig sein und dann diese Zuversicht haben. Und so sehr es trübe aussieht, und wirklich ein Volk unreiner Lippen, und es wird ja heute die Sünde geschützt und gefördert. Wir leben in einer Zeit, wo all das, was Gott ausdrücklich verboten hat, ausdrücklich geschützt ist. Also das ist sozusagen jetzt noch die sichtbare Realität. Wir dürfen darüber hinaus sehen, nein, alle Lande werden seiner Ehre voll werden. Unser Herr wird wiederkommen. Der Herr hat das letzte Wort. Er ist der wahrhaftige Gott und sein Wort ist wahrhaftig und erfüllt sich. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort diese Aktualität hat, ein lebendiges Wort ist und du mögest es auch ganz neu in unseren Herzen lebendig machen, dadurch, dass wir mit dir, dem wahrhaftigen Gott, wahrhaftig umgehen. Hab Dank, Herr, dass wir unser Herz dir ausschütten dürfen, so wären wir es ja ermahnt im 62. Psalm, schütte dein Herz vor ihm aus, hoffet auf ihn, alle Zeit, liebe Leute. Und hab Dank, dass du niemanden zurückweist, der in diesem Sinne zu dir kommt. Und Herr, ich bitte dich für meine lieben Zuhörer, für mich selber auch, dass du Gnade schenkst, wo wir uns etwas vormachen, wo wir nicht erkennen, wie wir tatsächlich aussehen. Und du mögest schenken, dass wir neu angerührt werden dürfen, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir denken an dieses Bild der glühenden Kohlen und dieser Zange von dem Altar. Aber hab Dank, Herr, dass wenn du, der Reine, uns anrührst, dann dürfen wir die Unreinen ebenfalls genesen und rein werden. Und Herr, hab Dank, dass wir diese Zukunftsaussicht haben. Nicht die Welt hat dieses letzte Wort, nicht dieser Turmbau zu Babel, der vor unseren Augen ganz bewusst geschieht, in Form dieses Projekts einer Vereinheitlichung, sondern du wirst das letzte Wort reden. Und so dürfen wir unsere Häupter erheben, weil sich dein Kommen naht. Segne meine Zuhörer, stärke uns in deinem Wort, Herr, und gib, dass wir uns von den Lügen dieser Welt nicht beeindrucken lassen, die all das für lächerlich erklären. Schenk, dass wir neu gegründet sein dürfen und weit überwinden durch den Reichtum deiner Gnade. Amen.